SAP News Podcast.
Heute beginne ich mit einem Zitat von Henry Ford. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Es geht um Innovation, um spannende Projekte, die SAP Services mit angeschoben haben, wo aus Beratung neue Ideen und Geschäftsmodelle werden, wo gerade auch in herausfordernden Zeiten schnell und aus der Ferne diese neuen Ideen umgesetzt wurden. Auch Beratung funktioniert remote. Mein Name ist Klaus Krüsken, ich begrüße Sie ganz herzlich und ich darf Ihnen meinen Gast vorstellen, Pascal Prassol, Vice President Innovation Services bei SAP. Wir haben uns mit extra langen Kabeln auf ein Gespräch im gebotenen Abstand in einem hörbar leeren großen Konferenzraum gefunden und getroffen am SAP-Standort St. Ingbert im Saarland. Hallo Herr Prassol.
Hallo Klaus Grüssen. Freut mich, dass das heute geklappt hat.
Freut mich auch sehr, bin gern hierher gekommen. Man denkt ja bei SAP spontan an Walldorf. Was passiert hier in St. Ingbert?
Ja, auch hier im schönen Saarland, im schönen St. Ingbert, haben wir auch einen SAP-Standort, in dem sich ganz verschiedene Funktionen innerhalb der SAP bewegen. Und man soll es nicht glauben, nicht nur Software machen wir bei SAP, sondern wir kümmern uns auch um Beratung, um das Wie. Wie geht man es denn an? Und hier sind auch einige Beratungskollegen am Standort, die sich in ganz verschiedenen Unternehmensbereichen bei unseren Kunden darum bemühen, von A nach B zu kommen und die Kunden zu unterstützen.
Beratung klingt ja zunächst mal irgendwie trocken, vielleicht sogar etwas langweilig für so ein Gespräch. Warum ist es das Gegenteil davon?
Ja, also für mich war es eigentlich schon immer recht spannend. Und warum? Weil es sehr vielfältig und abwechslungsreich ist. Konkreter, wie schon gesagt, bei SAP machen wir nicht nur Software, sondern wir kümmern uns auch darum, um das Wie bei einem Kunden. Also wie geht man es an? Wie kann ich Mehrwerte aus konkreten Innovationen heben? Wie kann ich denn aus Technologie in der Logistik oder im Finanz- oder Marketingbereich Mehrwerte heben? Und das ist eben genau die Aufgabe der Beratung. Sei es technisch mal Daten von A nach B oder nach C zu bekommen, aber auch mal beispielsweise einen Plan zu entwickeln, eine Strategie zu machen. Und das für 25 Branchen, für die SAP unterwegs ist, also sehr, sehr, sehr vielfältig. Und dann die Sahnehaube, Innovationen anzuwenden. Also wie kann man neue Technologien wie Machine Learning, Internet der Dinge, Blockchain etc. nutzen, um daraus denn wie nochmal Mehrwerte im Unternehmen zu gewinnen. Und das ist eine tolle Beratungsaufgabe und ich überrasche mich da jedes Mal Tag für Tag, was da auf uns zukommt.
Das sind schon einige der Themen, über die wir im Laufe unseres Gesprächs plaudern wollen. Innovation, haben Sie so einen Satz schon mal gehört wie Innovation ist doch auch irgendwie nur ein Hype, dafür haben wir jetzt keine Zeit?
Ja, durchaus, kommt mir sehr bekannt vor. Sie haben mit einem schönen Zitat von Henry Ford ja gestartet. Der hat aber auch gesagt zum Beispiel, wenn ich Menschen gefragt hätte, was sie gerne wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Er hat Autos gebaut. Und so ist es bei Innovation eigentlich auch. Der Punkt ist nicht, was können wir momentan nicht tun, sondern was wäre wenn und wie könnten wir? Und da einen offenen Mindset, zu dem kommen wir sicherlich noch später, an den Tag zu legen und mit dem richtigen Plan das Unternehmen vielleicht sogar resilienter zu machen, widerstandsfähiger zu machen, zu überlegen, wie kann man den Kunden noch mehr begeistern. Das ist die Chance, die Innovation bietet. Von der Technologie, den Mensch und den Prozessen.
Nun gibt es die eine Haltung im Unternehmen, wir lassen uns auf Innovation ein, wir planen das, wir gehen da gemütlich ran. Dann gibt es aber auch die Situationen, wo es dann plötzlich ganz schnell gehen muss. Da hatten Sie ein sehr spannendes Projekt, hatten Sie mir im Vorgespräch erzählt, mit der Investitions- und Förderbank Hamburg. Da mussten Sie sehr schnell sein. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen von dieser Aufgabenstellung.
Ja, also ein sehr schönes Beispiel tatsächlich. Da ging es im Grunde darum, in kürzester Zeit, am Ende war es ein Wochenende, den Hamburgern eine Plattform anzubieten, in der sie ihre Förderanträge dann auch stellen können, um in kürzester Zeit an ganz wichtige Fördermaßnahmen halt auch ranzukommen. In dieser Zeit galt es, eine Lösung zu schaffen, die einerseits auf neuesten Technologien basierte, auf der anderen Seite, wenn man genauer hinguckt, dann auch mehr als einfach nur eine Registrierungsplattform anzubieten, sprich sich in die Prozesse, in das Förderwesen reinzuarbeiten. Und wir haben hier neueste Technologien verwendet, wir haben hier Cloud-Elemente genutzt, wir haben geschaut, dass wir remote arbeiten konnten, sehr verteilt entwickeln durften, wir auch mussten. Und wie gesagt, in kürzester Zeit Dinge zusammenbringen, auch die Menschen der Investitions- und Förderbank, mit denen uns abzustimmen, was genau wird wie gebraucht, sodass wir dann Montagabend dann die Lösung dann live und produktiv schalten konnten.
Also tatsächlich ein Wochenende. Und Sie sagten, aus verschiedensten Ecken zusammengearbeitet. Wie weltweit muss man sich das vorstellen?
Ja, durchaus gibt es sehr international agierende Projekte und auch entsprechende Projektteams, die sehr, sehr verteilt arbeiten. Ich denke, das ist auch eine der Stärken, die die Beratung auch liefert. Jetzt in diesem konkreten Fall waren es hauptsächlich Kollegen, die an verschiedenen SAP-Standorten in Deutschland agiert haben. Aber auch da, ob jetzt jemand in Hamburg sitzt, in München, Stuttgart, Waldorf oder im schönen Saarland, am Ende geht es ja dann, diese Leute zusammenzubringen, mit digitalen Visualisierungs- und Kollaborationstools zusammenzubringen und dann ein System zu entwickeln, was dann wiederum die Endkunden bedient und sich in die Geschäftsprozesse zurück integriert. Total spannend.
Gehen wir einen Schritt zurück. Welche Bereiche umfasst die Beratung bei SAP eigentlich? In welchen Bereichen liegen da die Bedarfe bei den Kunden?
Oh ja, das ist auch sehr, sehr vielfältig. Was mich auch da mal fasziniert ist, ohne jetzt die gesamte Beratungsorganisation von SAP mit gut 20.000 Mitarbeitern allein schon zu beschreiben und Detail, sich am besten aus einer Kundensicht dem Ganzen zu nähern. Und ich glaube, da gibt's drei relevante Blöcke. Zum einen das Format der Beratung, die jemand erfahren darf, dann das Ergebnis und Ergebnistyp, was am Ende bei rauskommt in einem Projekt, egal ob nach einem Tag oder 1.000 Tagen. Wie aber auch die Fachlichkeit, die inhaltliche Dimension. Beispiel zu den Formaten sind, dass wir sowohl Ausbildung oder Education-Leistung anbieten. Also wie kann ich jemanden schulen? Welche Schulungsangebote gibt es eigentlich zu einem sehr, sehr, sehr breiten Portfolio? Dann gibt es Beratung zu konkreten Prozessen, zu SAP-Lösungen, die wir haben. Premium-Service, wenn es darum geht, eine maximale Aufmerksamkeit auf kritische Systemumgebungen sicherzustellen oder auch kundeninnovative Entwicklung. Genau heißt das, wir haben einen Bedarf identifiziert, es gibt keine Lösung, dann bauen wir sie. Das sind so ein bisschen die Formate, die wir haben. Zum anderen, zweite Dimension, zweiter Block, ist diese Ergebnisse, von denen ich gesprochen habe. Also vielleicht möchten Sie als Kunde einen Plan haben. Sie sagen, ich hätte gerne einen Plan für die digitale Fabrik, die ich nächstes Jahr bauen will. Was muss ich genau tun? Ja, auch da können wir helfen, einen Plan zu entwickeln, welche Komponenten, welche Ressourcen, welche Technologien gilt es einzusetzen, um dann diesen Schritt zu gehen. Oder Sie sagen, ich habe hier einen Geschäftsprozess, der macht mir Sorgen, der liegt mir im Magen und ich möchte hier konkret im Handel oder meinen gleitenden Durchschnittspreis im Finanzwesen optimieren. Was kann man denn da machen? Ja, so ein bisschen in die Ergebnistypen reinzuschauen. Dann letztendlich die Fachlichkeit, die sehr viel ausmacht. Da ist die Beratung nach Industrien, wie aber auch nach Fachthemen aufgestellt. Sprich, hier beantworten wir Fragestellungen, wie die Automatisierung im Finanzbereich aussieht. Wir gucken uns an, wie man mit Internet der Dinge, IoT, in der Produktion unterstützen kann oder wie künstliche Intelligenz im Marketing helfen kann. Bestandsoptimierung im Handel ist momentan sehr, sehr gefragt, also die richtigen Ressourcen zum richtigen Zeitpunkt zu haben. Aber da sind wir auch teilweise in Medienbereichen unterwegs, im öffentlichen Nahverkehr. Wir helfen Kunden im Gesundheitswesen oder im Anlagenbau. Das ist sehr, sehr vielfältig. Das ist diese fachliche Dimension. Und Sie können als Kunde die Kombination eben dieser Fachlichkeit, dann diesen Ergebnistyp, ich brauche einen Plan, ich brauche ein fertiges System mit in auch dem Format, da brauche ich eine Schulung oder eine individuelle Entwicklung, kombinieren. Das macht es wiederum sehr, sehr vielfältig.
Hat sich die Bedeutung dieses Themas Beratung verändert jetzt im vergangenen Jahr oder im laufenden Jahr? Ist es wichtiger geworden, weil es viele Beispiele gibt, wie das der Investitions- und Förderbank Hamburg? Oder ist es weniger geworden, weil die Leute eigentlich keine Zeit haben, über neue Geschäftsmodelle und sowas nachzudenken?
In der Tat ist es doch sehr intensiver geworden. Der Anspruch ist gestiegen. Die Kunden sind viel mehr in der Situation, dass sie aktiv auch danach fragen, wie können wir agil sein? Wie können wir flexibel sein? Da helfen einerseits genau die Innovationen, wie schon angesprochen, hier mehr Flexibilität auch zu gewährleisten. Aber genau der andere Punkt, den Plan zu haben. Wie stelle ich mich denn auf? Was sind für mich genau die Themen, auf die es ankommt? Spannende Technologie ist schön, aber welchen Mehrwert kann ich daraus leisten, ist der nächste wichtige Punkt. Und zum anderen haben auch unsere Kunden und deren Kunden wiederum nochmal die Aufgabenstellung, weiterhin vernetzt zu bleiben, im Austausch zu bleiben, in aktuellen wie auch in künftigen herausfordernden Situationen Pläne zu entwickeln und im Austausch zu sein, um diese Erfahrungen übereinander zu legen. Und das ist einer der Kernaufgaben der Beratung.
Hat sich das Angebot auch verändert durch die Herausforderungen, vor denen die Unternehmen jetzt stehen?
Ja, also wir haben ein nochmal stärkeres Fokussieren auf den Kunden und unsere Märkte wahrgenommen. Einmal mehr galt es, unternehmensübergreifend, auch innerhalb der SAP, über mehrere Bereiche hinweg zu überlegen, wie können wir stärker den Kunden helfen, sei es in der Angebotsgestaltung, sei es im Finden von Ressourcen, in bestehende, aber auch ganz neue Rollen, sei es den Data Scientist aufzufinden, der helfen kann, um aus verschiedenen Datentöpfen kombiniert die richtigen Insights abzuleiten. Also tatsächlich, diese Intensität ist gewachsen. Die Anforderung als solche ist geblieben. Ja, also auch Dinge im Wandel sind trotzdem kontinuierlich geblieben. Sprich, dass ein Unternehmen einfach effizient arbeiten darf, dass es die Ressourcen optimal steuert. Aber die Einflussfaktoren sind intensiver geworden.
Unternehmen im Wandel, musste sich SAP auch irgendwie verändern in der Krise?
Ja, ich glaube, das Thema der Kundenzentrierung auch hier umso wichtiger. Also wir merken, dass viel mehr Beratungs-, wie auch Support-Einheiten und Entwicklungseinheiten, die wir bei SAP haben, sich stärker auf den Kunden gemeinsam ausrichten, um hier am Ende eine Lösung zu haben, um am Ende hier ein Produkt, ein ganzheitliches Angebot abzuleiten, was der Kunde gerade jetzt an dieser Stelle braucht. Also uns auch geholfen, effizienter, effektiver zu werden, aber auch ein Stück weit mehr zuzuhören.
Wie läuft nun, wir reden sehr viel über Remote, über die veränderten Bedingungen, unter denen wir arbeiten müssen. Wie läuft jetzt so ein Remote-Beratungsprojekt konkret ab?
Ja, also auch da gibt es tatsächlich sehr vielfältige Ansätze, Herr Kruskin. Wir haben, auch so ein bisschen von der Aufgabenstellung natürlich abhängt, klar, es kommt immer drauf an. Wir haben beispielsweise Kreativworkshops, die wir zuvor an Whiteboards und Flipcharts gemacht haben. Die machen wir jetzt mit digitalen Kollaborationstools. Ja, also es ist auch möglich, hier einen Kreativworkshop, einen Braindump, lass uns mal überlegen, wie die nächsten 5, 6 Schritte aussehen. Wie schafft man das eben halt auch remote beispielsweise zu machen? Dann haben wir konkrete Möglichkeiten, uns auf Systeme der Kunden auch zuzuschalten und Implementierungen vorzunehmen. Heißt, Qualitätstests sicherzustellen, funktionale Erweiterungen durchzuführen. Glücklicherweise konnten wir das bei SAP schon früher sehr, sehr, sehr gut. Da haben sie sehr gute Infrastruktur, um uns auf Systeme der Kunden raufschalten zu können. Das hat uns sehr geholfen und die Erfahrung eigentlich dazu auch weiterentwickeln können, den Kunden unserer Kunden zu helfen, wie denn Remote-Arbeit und Remote-Projekte denn ablaufen. Am Ende gilt es natürlich auch dahin, sich abzustimmen, im Austausch zu bleiben, vielleicht sogar ein Stück weit noch mehr Vertrauen aufzubauen, was bei Projekten sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und eine neue Art der Gemeinsamkeit ist vielleicht auch entstanden. Mehr Empathie füreinander, denn wir alle sind in der gleichen Situation.
Würden Sie sagen, die Beratung ist jetzt nicht schwieriger, sondern einfacher geworden? Gibt es da Benefits, wo Sie sagen würden, eigentlich läuft es jetzt besser?
Was insbesondere besser läuft, ist die Qualifikation von konkreten Aufgabenstellungen, die wir bei den Kunden sehen. Kunden brauchen keine 2- oder 3 Jahresprojekte mehr. Natürlich gibt es auch Projekte, die über mehrere Jahre gehen. Kunden fragen sich aber, was sind beispielsweise schon nach 1, 2, 3 Monaten konkrete Mehrwerte, die ich aus einem Projekt auch ziehen kann. Heißt, wir sind in unserer Vorgehensweise in Projekten viel agiler geworden, um zu sehen, welche Arten von Quick-Wins kann ich denn nach 1, 2, 3 Monaten schon heben. Sei es in der Bestandsermittlung, sei es in dem Messen von des Net Promoter Scores, wie komme ich bei meinen Kunden an? Das will ich vielleicht jetzt schon wissen. So haben wir uns auch dahingehend weiterentwickelt, wie wir Systeme implementieren, wie wir Assessments durchführen, wie wir Advisory-Workshops auch machen. Und das spüren wir Tag für Tag nach den Anfragen, die wir haben und nach den tollen Hunderten von Projekten, die wir in den letzten 2 Jahren schon liefern konnten, gerade im Innovationsbereich, dass wir das sehr, sehr gut auf andere übertragen können.
Was sind die Voraussetzungen, die Kunden haben müssen, um bei so einem Projekt wirklich gut mitmachen zu können? Also das fängt ja schon rein technisch an.
Ja, korrekt. Einerseits die technischen Voraussetzungen zu schaffen. Klar, natürlich sind Netzwerk, Konnektivität hier wichtig. Hier können wir den Kunden aber auch helfen, um zu sagen, was wird genau gebraucht, damit man sich wie technisch zusammenschalten kann. Es sind aber auch oft Dinge, die auch schon im Mindset, im Kopf auch mit anfangen. Gerade remote miteinander zusammenzuarbeiten. Man hat ja dann doch eine Dokumentation, die man zusammen entwickelt, eine Blaupause, die geschrieben wird, konkrete Qualitätsstufen innerhalb des Projekts, wo man sich abstimmt, passt das jetzt, Zwischenergebnis, ja, nein, okay. Und diese Arbeit, die fällt weiterhin an, aber remote. Die Hilfe, die wir hier den Kunden mitgeben können anhand von den vorgefertigten Methoden und Tools, die wir in unseren Projekten anwenden, die hilft dem Kunden hier schnell mit an Bord zu kommen, den Betroffenen zum Beteiligten zu machen und hier sogar noch Ideen noch mit einzubringen. Und letztendlich anhand der Quick-Wins, die wir in den wenigen Wochen innerhalb auch längerer Projekte immer wieder schaffen, der Kunde ein fertiges Release hat, was er dann sofort für den Teil schon nutzen kann.
Und dann erleben wir sehr, sehr schnell die ersten Erfolge, erste Quick-Wins beim Kunden. Die hatten Sie vorhin schon mal angesprochen. Hätten Sie da mal ein konkretes Beispiel, wie beim Kunden sehr schnell schon die ersten Wins vorhanden waren?
Wir haben beispielsweise, ich breite gerade meine Arme aus, solch große Kabeltrommel bei einem Energieversorger vernetzt. Das sind keine Kabeltrommel, wie Sie und ich zu Hause auf dem Dachboden oder in der Garage stehen haben, sondern schon meterhohe Kabeltrommel, die letztendlich in Deutschland verteilt stehen. Wo stehen die aber gerade? Wofür werden sie denn eingesetzt? Wofür sind sie denn geplant? Hier konnten wir mit neuen Technologien genau eben die Lokation, Geoinformationen dieser Kabeltrommel orten, in einem Dashboard, in einer zentralen Plattform zusammenbringen und dem Kunden aus der Energiebranche helfen, hier eine bessere Einsatzplanung auch zu ermöglichen. Anderes sehr schönes Projekt, wo es uns gelungen ist, mit einem Automobilzulieferer beispielsweise die komplette Produktion zu digitalisieren, komplett papierlos zu gestalten. 4 Kontinente, zig Werke, die miteinander vernetzt sind, Daten zusammenzubringen und Mensch, Maschine und Prozesse zu digitalisieren. Unglaubliche Effektivität und Effizienzgewinn für das Unternehmen. Tolles Projekt, freue ich mich jedes Mal davon, berichten zu dürfen.
Und damit sind wir schon bei einem Thema der SAP Services, was Sie als Essential Business Services bezeichnen. Worum geht's in diesem Bereich konkret?
Bei den Essential Business Services ging es uns seitens SAP darum, die Services so zu bündeln, dass sie noch passgenauer für den Kunden sind. Und zwar so, wie er sie gerade in dem Bereich der Logistik, im Bereich Marketing oder im Finance auch gebrauchen kann. Also jetzt noch mehr und noch schneller und noch klarer die Liefertreue zu bewerten, noch mehr Transparenz in der Kapitalflussbindung herzustellen, also hier mit mehr Analytics-Power vorzugehen. Und wie kann ich es schaffen, im Marketing besser zu verstehen, wie die Produkte, die gerade im Markt angekommen sind, wie werden die angenommen? Sind wir da gut unterwegs oder gilt es, sie vielleicht nachzuschärfen und zu verbessern? Und hier haben wir konkrete Services gebündelt, die dann sowohl im Online-Business, die dann sowohl in dem Bereich Analytics beispielsweise oder die auch im Bereich von Experience-Management dem Kunden helfen, mehr Transparenz zu schaffen, mehr zu verstehen, was in Zeiten wie diesen, wie auch für künftige Herausforderungen, immer wichtiger wird.
Experience-Management spreche ich gerade nochmal an. Können Sie uns das noch ein bisschen konkretisieren?
Ja, sehr spannendes Feld. Wenn wir bisher eine Plattform hatten, wo es darum ging, operative Daten zu sammeln und zu konsolidieren. Was passiert gerade im Finanzwesen? Wie sieht meine Rechnung aus? Welche Forderungen habe ich? So haben wir eine neue Plattform, einen neuen Ansatz, um auch Experience-Daten zusammenzubekommen. Heißt, warum hat ein Kunde etwas gekauft oder eben nicht gekauft? Warum fühlt sich jemand bei uns im Servicebereich wohl oder was sind seine Vorschläge, um Dinge zu verbessern? Und diese Daten, diese Experience-Daten mit den anderen Informationen, die wir schon kennen, aus Rechnung, Logistik, Produktion zu verknüpfen, ist eine Riesenchance für uns und auch für unsere Kunden, hierzu zu unterstützen. Dazu gibt es dedizierte Services, die wir auch unseren Kunden anbieten und ich freue mich, auch hier in ersten Projekten unterwegs gewesen zu sein.
Und ist das jetzt, sind das Themen, wo die Kunden sagen, ja, wir haben jetzt da tatsächlich den Nerv dafür oder fehlt in der Zeit der Krise das Geld für sowas?
Es kommt auch da sicherlich auf die Priorisierung an. Und anhand eines Plans schnell zu bewerten, was ist für einen konkreten Kunden aus der Automobilbranche, einen Kunden aus dem Banken- oder Versicherungsbereich oder einen Kunden aus dem Handel oder Konsumgüter genau jetzt wichtig, kriegen wir auch hier mit einer agilen Methodik gemeinsam entwickelt. Auch hier ein Asset und auch ein Plus, was die Beratung auch liefern kann. Also welche Themen sind für mich gerade relevant? Welche sind nice to have? Und welche sind vielleicht Dinge, die man mal angehen kann, aber vielleicht jetzt noch nicht ganz oben im Highscore stehen?
Was ist denn die häufigste Fragestellung, mit der die Kunden zu Ihnen kommen?
tatsächlich das, wie gehen wir es an? Wie kann man Mehrwerte aus einer konkreten Technologie nutzen? Warum ist Blockchain für mich als Unternehmen wichtig? Wie kann ich Machine Learning bei mir nutzen, ohne dass ich beispielsweise jetzt meine Infrastruktur komplett umstellen muss? Denn Technologie gibt es derzeit ja im Markt sehr, sehr viel. Was kann ich aber damit machen? Und wie kann ich es für mich in meinen individuellen Prozessen nutzen? Das ist die spannende Frage.
Also wie gehen wir das an? Ist das die richtige Fragestellung?
Wie ist schon mal eine gute Fragestellung. So spannend wie eine Technologie auch ist, wie sieht der konkrete Mehrwert aus? Und dieses miteinander zu verknüpfen, das zu übersetzen, das ist genau die spannende Aufgabenstellung, die wir uns in unseren Projekten Tag für Tag gegenüberstehen. Aber es zeigt auch schon, dass das Mindset und der Reifegrad im Projekt schon da ist. Also wenn wir schon fragen, wie gehen wir es an, wie machen wir es und wie kriegen wir das von A nach B denn auch hin auf dem Zeitstrahl, dann hat man schon mal einen ganz wichtigen Schritt gemacht in der Weiterentwicklung.
Jetzt reden wir noch ein bisschen grundsätzlicher über Innovation im Unternehmen. Was muss im Unternehmen denn geschehen, um Innovation erst möglich zu machen? Was ist da das Wie, was entstehen muss?
Auch das ist eine ganz wichtige Fragestellung. Die lässt sich wahrscheinlich nicht in einem Satz beenden und würde wahrscheinlich auch den Podcast zeitlich hier sprengen, in allen Facetten darauf einzugehen. Idealerweise kommt Innovation nicht zu spät. Und idealerweise verbessert eine Innovation einen konkreten Prozess, einen konkreten Anwendungsfall oder es wird sogar etwas Neues geschaffen. Beispiel, das Unternehmen Käser Kompressoren verkauft keine Kompressoren mehr, sondern es garantiert Druckluft. Wenn man es schafft, dank neuer Technologien, dank Innovationen rund um Internet der Dinge, die Wartbarkeit, die Pflege und die Wartung, Administration von Kompressoren besser vorherzusagen, Ausfälle zu reduzieren und somit dem Kunden eine noch bessere Garantie der Leistungsfähigkeit ihrer Produkte sicherzustellen. Also kann ich ein neues Geschäftsmodell anwenden. Und das ist, was Innovation ausmacht. Und auch die Fragestellung, was wäre wenn? Wie könnten wir? Warum sollten wir nicht? Das sind die wichtigen Aspekte, die ein Projekt auch erfolgreich machen. Mit Innovation ist das Scheitern nicht immer zu verhindern. Aber ohne Innovation ist eigentlich das Scheitern garantiert.
Ich denke, ein bisschen Scheitern gehört doch auch dazu.
Absolut. Und das ist auch in Ordnung. Try often, fail early ist hier gerade im Innovationskontext sehr, sehr wichtig. Die Erfahrungen dann zu nehmen und zu bewerten, diese Innovation hat mir jetzt geholfen, sie ist machbar. Aber dann den nächsten Schritt zu gehen, ist sie auch skalierbar, sehr wichtig. Also funktioniert diese Innovation nicht nur für eine Montagelinie, funktioniert sie nicht nur für die Filiale in St. Ingbert, funktioniert sie auch noch für andere Filialen, funktioniert sie nicht nur für 10 Benutzer, sondern auch für 10.000 beispielsweise. Das sind hier entscheidende Punkte, auf denen es bei der Umsetzbarkeit von innovativen Ansätzen drauf angeht. Und klar, auch die Endnutzer, also auch den Wunsch und den Bedarf zu wecken, mit dieser Innovation zu arbeiten, ist sehr entscheidend. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine innovative Applikation entwickelt und die muss jetzt auch noch jemand mit dicken Handschuhen in der Werkstatthalle auch bedienen können und dürfen. Idealerweise kann die Applikation das verstehen oder funktioniert vielleicht sogar mit Spracherkennung, dass diese Handschuhe gar nicht das Display berühren müssen. Und diesen Bedarf dann auch mit in die Innovation mit einzubringen, sehr wichtig. Und letztendlich gilt es, einen Mehrwert zu adressieren. Kann ich Kosten damit sparen? Kann ich eine Reichweite erhöhen? Kann ich vielleicht Compliance-Vorschriften damit besser einhalten? Wenn man diese 4 Facetten berücksichtigt, dann wird die Innovation auch erfolgreich. Daher haben wir dieses Konzept auch in unseren Projekten mit eingebaut und versuchen das relativ schnell in den ersten Tagen der Konzeption zu bewerten.
Sie haben im Laufe unseres Gesprächs einige Themen schon mal angesprochen, wie Blockchain, Internet of Things, Machine Learning, Predictive Analytics ist ein anderes wichtiges Thema. Wissen die Unternehmen überhaupt, wo sich da Chancen für sie verstecken? Haben die den Überblick?
Auch das ist eine wichtige Fragestellung. Da helfen nämlich unsere Advisory Services, unsere Beratungspakete sehr gut, eben hier einen Plan zu machen. Spannende Technologie, was sich hinter Blockchain verbirgt, aber was kann ich denn als Unternehmen in der Chemie-, Pharmabranche denn damit denn machen? Übersetzt, eine Rückverfolgbarkeit meiner Produkte, eine Sicherstellung der Gewährleistung oder bei Rückrufaktionen genau zu wissen, welches Produkt wurde wie verwendet, Das verstehe ich dann als Procurement-Chef, das verstehe ich als Logistikverantwortlicher oder auch als Qualitätsrepräsentant des Unternehmens. Und diese Übersetzung, wo kann Technologie helfen in einem Prozess, das ist eine wichtige Aufgabenstellung, gerade zu Beginn, wie Sie schon gefragt haben, das zu qualifizieren und zu clustern. Hier bringen wir Methodiken mit, die wir aus der Business-Consulting-Seite her gut weiterentwickeln konnten, in mehreren Dimensionen zu bewerten, wo passt welche Technologie rein, wie lässt sich das auf einen Prozess tun und welche Anwender können davon wie profitieren.
Legen sich die Unternehmen zum Teil selber Steine in den Weg, auf diesem Weg in die digitale Transformation?
Ich glaube, was wichtig ist, und da würde ich gerne die Frage umdrehen, dass man sich hier ein offenes Mindset, eine gewisse Offenheit zu Innovation auch gönnen darf, dass die Kultur und Wertschätzens des Ausprobierens auch angenommen, vielleicht sogar unterstützt wird, dass sich Umgebungen wie ein Co-Innovation Lab oder ein Sandkastenumgebung im Unternehmen aufgebaut werden darf. Natürlich auch die Unterstützung des Managements dahin dran stehen darf, Dinge auszuprobieren und bei Erfolg dann auch ausrollen zu können. Ich denke, das sind wichtige Faktoren, wenn es darum geht, Innovationen zu standardisieren, so eine Themenmaschine im Unternehmen zu etablieren, was wiederum auch zur Motivation und zum Beitrag der Mitarbeiter auch trägt. Wir haben ein schönes Beispiel bei einem Automobilhersteller, der sich über Gedanken gemacht hat, wie kann er seine Gebrauchtwagen beispielsweise besser verkaufen und sich hier Gedanken gemacht hat, wie kann denn die Preisfindung bei diesen Gebrauchtwagen denn automatisiert passieren. Wir haben es geschafft, neue Technologien, künstliche Intelligenz, bei dieser Preisfindung einzubauen. Und wir haben von Anfang an eigentlich genau die Mitarbeiter mit einbezogen, die eigentlich gedacht haben, das funktioniert doch nicht, das brauchen wir nicht. Wir können viel besser den Gebrauchtwagenpreis für uns selbst bestimmen. Da habe ich schon seit 20 Jahren Gebrauchtwagen verkauft, ich weiß, wie das funktioniert. Genau die Menschen sind jetzt die riesengroßen Fans, zu sagen, Mensch, da müssten doch noch die Parameter in den Algorithmus. Und können wir nicht noch folgende Dinge mit einbauen, sprich Betroffene zu Beteiligten machen. Und das ist ein ganz wichtiges Mindset, ganz wichtige Kultur, Wertschätzung von dem, was an Wissen schon da ist und das mit neuen Technologien verknüpfen. Und dann ergeben sich wieder neue Anwendungsfelder und die Mitarbeiter können auch genau den Tätigkeitsfeldern auf einem ganz anderen Level auch nachgehen.
Und so kann man sie mitnehmen auf den Weg in die digitale Transformation. Jetzt sagt man immer, durch die Krise hat die Digitalisierung einen Push bekommen. Spüren Sie das auch so? Ist das so?
Ja, also ich kann jetzt hier nur ganz kräftig nicken, ganz definitiv. Ist das auch so? Wir sehen auch da, dass die Initiativen, die Roadmaps, die Projektvorhaben der Kunden auch immer stärker die Digitalisierung in den Vordergrund stellen oder die Digitalisierung als Chance sehen, sicherlich da auch den richtigen Plan, von dem wir schon gesprochen haben, dann zu bauen, was es für das jeweilige Unternehmen genau heißt. Aber die Möglichkeiten werden jetzt eher adaptiert. Ich denke, die Hype-Thematik von neuen Technologien ist da vorüber, sodass man hier nach vorne schauen kann und die Chancen nutzen darf.
Nach vorne schauen, nach der Krise, back to normal, oder haben Sie da schon ein New Normal-Szenario im Kopf?
Ja, New Normal ist sicherlich ein schöner Begriff und ich glaube, der Wandel wird auch das Kontinuierliche sicherlich auch haben. Was ein New Normal für sich bedeutet, gilt es für die Unternehmen abzuleiten. Was wir insbesondere Ihnen aber in Herzen legen können, gerade erst jetzt die Chancen zu nutzen, sich Gedanken zu machen, was für Sie relevant ist, wie Sie nachhaltiger werden können, wie Sie Ihre Kunden zu Fans machen können, was Sie nochmal differenziert, wie Sie neue Geschäftsmöglichkeiten denn aufbauen können. Ich glaube, das ist jetzt auch die richtige Zeit dafür, sich genau darüber Gedanken machen zu können.
Wie machen Sie Ihre Kunden zu Fans?
Ich wiederhole mich hier sehr gerne, wenn ich sage, dass es ein unglaublich vielfältiges Themenfeld ist. Wie schon eingangs erwähnt, wo ich selbst zu einem Fan wurde, als es drum ging, in so vielen Branchen in der Beratung unterstützen zu dürfen. Wir sind in 25 Branchen sind wir unterwegs. Ich glaube, wir haben mehr als 430.000 Kunden weltweit. Eine wahre Vielfalt und Vielschichtigkeit an Aufgabenstellungen, die sich ergibt. Wir arbeiten hier mit Werksleitern zusammen. Wir sind mit dem Marketingchef von Unternehmen zusammen. Wir haben Projekte, die sich mit den Logistik, mit den Compliance-Verantwortlichen beschäftigen. Wir versuchen, neue Technologien einzuprägen. Eine unglaublich vielfältige Kombination, was es so spannend macht. ist auch das, was genau SAP ausmacht, eben in vielen Industrien und Prozessen unterwegs sein zu können, wo wir seit langen Jahren viel Expertise aufbauen konnten, die man eben bei SAP findet und die auch ein Kunde von SAP erwarten kann. Ihm auch da zu helfen, was heißt es jetzt in meiner Logistik, was heißt es jetzt für mein Lager, wie kann ich hier Mitarbeiter gewinnen, wie kann ich sie binden, wie kann ich meine Kunden zu Fans machen. Und hier kann SAP helfen. Natürlich sind wir keine Ärzte, wir sind auch keine Fußballspieler, wir sind sicherlich nicht der Werksleiter selbst, aber wir haben sehr viele Projekte gemacht und sind in vielen Projekten unterwegs, sodass wir da gemeinsam Erfahrungen übereinander legen können, die dem jeweiligen Unternehmen sicherlich auch ein paar Ideen mitgeben, Mensch, das wäre doch auch was für uns und kann man das nicht übertragen. Und hier steht SAP als Ansprechpartner, als Projektpartner, als Begleiter zur Verfügung mit vielen, vielen tollen Geschichten, die aus dem täglichen Projektleben auch unseren Kunden und deren Kunden helfen können.
Ganz konkret, wenn man sagt, das interessiert mich, wie findet man zu Ihnen?
Sicherlich über unsere Webseite, über sap.de, über sap.com. Eine ganz wichtige Anlaufstelle, was das Produktportfolio, was das Serviceportfolio und was auch unsere Kunden sagen aus den Projekten und Leistungen, die wir anbieten. Schöner Einstieg, sich da mal einen Überblick zu verschaffen. Sich auch mal nicht zu scheuen, uns selbst anzurufen, uns anzuschreiben. Mensch, können wir nicht hier mal in den Austausch gehen? Wir haben gehört hier das, sollten wir nicht? Was wäre denn wenn? Sind wir sehr gerne offen.
Ja, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Alle paar Wochen bekommen Sie eine neue Folge des SAP News Podcasts. Am Mikrofon verabschiedet sich Klaus Krüsken und ich bedanke mich ganz herzlich bei Pascal Prassol mit SAP Services in eine innovative Zukunft.
Ganz herzlichen Dank für den Austausch. Mich sehr gefreut.